Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Martin Krebers hier, herzlich willkommen. Menschen an Stehpulten im Halbkreis eines Fernsehstudios. Solche Kandidatenrunden gehören fest zum Programm von ARD und ZDF vor einer Bundestagswahl oder jetzt vor der Europawahl. Nur wie viele Pulte dastehen, das muss Wahl für Wahl neu verhandelt werden. Vor dieser Europawahl sogar erstritten. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat sich per Gerichtsbeschluss in die ARD-Wahlarena eingeklagt. In einer anderen Runde, vor zwei Wochen aber, da fehlte die Partei und das hat Paul aus Berlin so geärgert, dass er eine Mail geschrieben hat an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de.
Für viele Menschen, die sich von den herkömmlichen Parteien nicht mehr vertreten fühlen und für die die AfD trotzdem keine Alternative ist, füllt das Bündnis Sarah Wagenknecht eine riesige Repräsentationslücke in der aktuellen Parteienlandschaft. Aktuell ist viel davon die Rede, dass sich immer mehr Menschen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der parlamentarischen Demokratie enttäuscht abwenden. Gerade vor diesem Hintergrund und nicht zuletzt mit Blick auf das Erstarken der AfD bitte ich die Sender, das BSW in zukünftigen Wahlsendungen adäquat zu den anderen relevanten Parteien zu berücksichtigen.
Das ZDF übrigens hatte anders als die ARD auch ohne Gerichtsbeschluss entschieden, das BSW in seine Spitzenrunde mit einzuladen. Wie also kommen solche Runden zustande? Wer entscheidet darüber, wer kommen darf und wer nicht? Welchen Einfluss hat die Politik? Und wie groß ist das Problem der Enttäuschten, wie Paul aus Berlin, der sich in solchen Runden nicht repräsentiert sieht? Aufgezeichnet haben wir das Gespräch kurz vor dem Gerichtsbeschluss zugunsten des BSW. Paul, der uns seine Frage geschrieben hat, will leider nicht ins Radio. Ich werde versuchen, Antworten auf seine Fragen zu erhalten und freue mich auf das Gespräch mit Julia Reuschenbach, Wahl- und Parteienforscherin an der Freien Universität Berlin. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Willkommen auch an Peter Frey, immer am ersten Donnerstag des Monats mit seiner Kolumne im Deutschlandfunk Medienmagazin Medias Res zu hören. Er war lange Jahre Chefredakteur des ZDF und hat bei der letzten Bundestagswahl und der letzten Europawahl diese Spitzenkandidatenrunden teils moderiert und allesamt verantwortet. Hallo Herr Frey.
Ja, so ist es. Guten Tag aus Mainz.
Frau Reuschenbach, gehört das BSW in eine Spitzenrunde zur Europawahl?
Das war mir klar, dass Sie die Frage gleich zu Beginn stellen würden. Also ich würde sagen, jein. Das ist wahrscheinlich die beste Antwort, die man geben kann. Wir sehen schon, dass die Partei einen Nerv getroffen hat, könnte man sagen, oder diese Parteigründung, und dass sie in den Umfragen, inzwischen auch in der Breite, durchaus das erreicht, was man so die wichtigste Hürde nennen könnte, nämlich eine Hürde um die 5%, die also andeutet, zumal wir auf der europäischen Ebene gar keine Sperrklauseln haben, dass diese Partei einen Widerhall findet in der Bevölkerung. Aber wir sehen eben auch, dass sie sich noch nicht zur Wahl stellen musste. Sie hat noch in keinem Parlament, weder auf der nationalen Ebene noch eben supranational, Sitze erringen müssen. Und da wir ja von der nationalen Ebene aus blicken mit dieser Regelung, zu sagen, die Parteien, die in einem Parlament vertreten sind, die sollen auch in solchen Runden sichtbar sein, würde ich denken, für dieses Jahr ist es tatsächlich doch nachvollziehbar, dass man sagt, wir haben Sendezeit für das Bündnis Sarah Wagenknecht in ganz unterschiedlichen Formaten. Aber ich sehe nicht, dass es quasi einen Zwang geben müsste, zu sagen, das Bündnis muss zwingend jetzt in diesen spitzenkandidierenden Runden dabei sein.
Wer teilnimmt und wer nicht, das entscheide man nach dem Prinzip der abgestuften Chancengleichheit. So haben mir WDR und ZDF wortgleich auf meine Nachfrage geschrieben. Herr Frey, als einer, der zu solchen Kandidatenrunden viele Male eingeladen hat, übersetzen Sie uns das mal. Was bedeutet das, abgestufte Chancengleichheit?
Als erstes muss ich sagen, dass ich nicht mehr Chefredakteur bin und das auch genieße, in diesen Konflikten nicht mehr mittendrin zu stehen. Ich argumentiere also aus der Vergangenheit heraus und nicht aus der Gegenwart. Aber das Prinzip der abgestuften Chancengleichheit ist im Grunde ein Ordnungsprinzip, das dorthin geht, rationale Kriterien dafür zu finden, was Frau Reuschenbach gesagt hat. Also welche Parteien haben sozusagen das Recht, in solchen Runden vertreten zu sein und welche muss man mit mehr Zurückhaltung betrachten, weil sie eine weniger starke demokratische Legitimation haben. Weniger starke Legitimation bedeutet zum Beispiel die Frage, ob sie schon in einem Parlament vertreten sind oder noch nicht vertreten sind. Natürlich spielen Umfragen eine gewisse Rolle, aber wir wissen alle auch, dass Umfragen und die tatsächlichen Ergebnisse an der Wahlurne sich unterscheiden können. Und deshalb machen wir auch einen Unterschied. So war es in der Vergangenheit. Ich vermute, so ist es auch in der Zukunft. Es geht ja auch darum, dass gerade bei den Europawahlen wirklich sehr unübersichtliche Feld von Parteien irgendwie zu ordnen und einen Kern zu bestimmen, der dabei sein kann und dabei sein muss, und andere, die in der zweiten oder sogar dritten Reihe stehen. BSW ist ja nicht die einzige, die einen Anspruch erhebt sozusagen. Es gibt ja auch viele andere, sehr viele Kleinstparteien. Wie geht man eigentlich mit denen um? Also das ist ein ziemlich weites Feld.
Wie überzeugend oder nicht überzeugend ist es denn dann, Frau Reuschenbach, wenn ARD und ZDF hier dann mit gleichem Argument zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen?
Ja, da haben Sie natürlich einen wunden Punkt getroffen, und ich könnte den auch noch zuspitzen und sagen, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir erleben, dass die Auslegung dieser Regelung der abgestuften Chancengleichheit zu unterschiedlichen Ergebnissen führt. Und man könnte auch sagen, das Thema ist nicht neu. Im Gegenteil, wir haben insbesondere mit der Gründung der AfD und den ersten Jahren von deren Existenz ab 2013 vielfach diese Debatte schon erlebt. Und da würde ich schon sagen, trifft unser Hörer einen wunden Punkt, dass offensichtlich doch daraus zu wenig gelernt wurde, dass natürlich Bürgerinnen und Bürger eine Sensibilität dafür haben, wenn da im Grunde hier und da, ich will gar nicht sagen mit zweierlei Maß gemessen wird, aber eben Unterschiedliches rauskommt. Und jetzt kann die Politikwissenschaft natürlich dazu sagen, ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass diese Entwicklung uns weiterhin begleitet. Wir erleben jetzt schon seit vielen Jahren eine Fragmentierung des Parteiensystems. Also das bedeutet, dass die einst großen Volksparteien eben nicht mehr in der Lage sind, so viele Wählerinnen und Wähler hinter sich zu versammeln, sondern wir eine Ausdifferenzierung sehen hin zu vielen Parteien. Das sehen wir an den Koalitionsnotwendigkeiten, aber eben auch an der Gründung neuer Parteien, die sich dann etablieren können. Insofern wäre man, glaube ich, gut beraten, dass man so ein bisschen eine Sicherheit herstellt, wie das aussehen kann, dieses Prinzip dann auch anzuwenden. Denn ich gebe nur mal ein Beispiel, und das hat unmittelbar mit dem BSW zu tun. Wir haben ja auch die Situation, dass etwa in der Berichterstattung, da kann Herr Frey sicherlich noch viel mehr zu sagen, als ich das kann, darüber gesprochen wird, dass die Parteien gemessen an ihrer Fraktionsstärke im Deutschen Bundestag vorkommen sollen in der tagesaktuellen Berichterstattung. Und da wiederum haben wir jetzt die Situation, dass wir zwei Gruppen haben, die gar keine Fraktionen mehr sind. Und auch dafür gibt es aus meiner Wahrnehmung, wenn ich auf das höre, was so im Hauptstadtjournalismus erzählt wird, nicht wirklich eine Antwort, wie man mit sowas dann in der Berichterstattung umgeht.
Frau Reuschenbach, um auf den letzten Punkt einzugehen, also das ist mir ganz neu, was Sie sagen. Es gibt kein Recht auf eine irgendwie proportionale Berücksichtigung in den aktuellen Sendungen. Natürlich achten wir in der Berichterstattung aus dem Bundestag darauf, dass die Parteien vertreten sind, auch die kleinen Parteien. Aber es gibt keinen Zwang dafür, dass
das
jede Partei irgendwo noch dazu in einer proportionalen Form vorkommt. Das würde übrigens auch die Kleinen, die ja oft sehr originelle Standpunkte vertreten, benachteiligen. Die Regel, die Sie da in den Raum stellen, die trifft zum Beispiel auf die Berliner Runden nach Landtags- oder Bundestagswahlen zu. Mhm. Da gibt es in der Tat die selbstgesetzte Regel, dass die, die dort vorkommen, in Fraktionsstärke im Bundestag vertreten sein müssen. Das war dann für viele ein Ärgernis, weil auch die CSU neben der CDU sozusagen vertreten war. Und zwar deshalb, weil sie auch für sich genommen nur mit ihren Mitgliedern eine Fraktion hätte bilden können. Das war das Kriterium. Aber vielleicht, um es nochmal auf die etwas höhere Ebene zu stellen, ich finde es schon gut und übrigens auch für die Macher hilfreich, wenn es solche Regeln gibt, an die man sich im Zweifel auch halten kann und halten muss. Ich hatte ein wirklich einschneidendes Erlebnis bei der Bundestagswahl 2013, als die FDP rausgeflogen war und um 20.15 Uhr, als wir unsere Runde hatten, dann nicht vorkam, brauchten ARD und ZDF ein Kriterium, warum eigentlich nicht. Der Grund war, sie war unter 5% geblieben und damit nicht mehr im Bundestag repräsentiert. Im Grunde hatten die Wähler entschieden und nicht die Verantwortlichen für das Programm.
Und da stand die FDP schon im Studio und Sie haben gesagt, bitte nach draußen?
Mit freundlichen Worten, ja. Und da wir die Tendenz auch schon erkennen konnten im Lauf des Nachmittags, hatte ich den FDP-Vertreter auch darauf eingestimmt, dass das passieren würde. Wir hatten auch vorher die Regeln klargestellt und haben gesagt, sie sind dabei, wenn sie in mindestens einem System bei den Umfragen, es gab ja noch kein endgültiges Ergebnis, 5% haben. Am Ende war die FDP in beiden Systemen, ich glaube bei 4,8 und einmal 4,7. Und damit war der Platz nicht mehr frei. War eine harte Entscheidung und natürlich auch bitter für die Betroffenen.
Trifft also auch durchaus die älteren Parteien, nicht nur neue Parteien. Aber Frau Reuschenbach hat ja die Situation 2017, Bundestagswahl, angesprochen. Da gab es eine vergleichbare Situation wie heute mit der Wagenknecht-Partei, denn die AfD saß noch nicht im Bundestag. In Umfragen war aber klar, die werden einziehen, die sind jetzt ein Faktor. Wie sind Sie damals als Chefredakteur des ZDF damit umgegangen?
Wenn ich mich richtig erinnere, war sie in der Tat in der großen repräsentativen Runde vor der Bundestagswahl donnerstags nicht vertreten, weil sie eben noch nicht im Bundestag war. Aber natürlich war sie am Wahlabend dann dabei und wir haben sie, und das steckt ja in diesem Prinzip der abgestuften Chancengleichheit auch mit drin, zu anderen Wahlformaten mit eingeladen. Und es gibt ja immer noch die Möglichkeit, auch Einzelinterviews zu führen, in Einzelsendungen oder sie in Dokumentationen zu berücksichtigen. So machen wir es ja übrigens auch mit den Kleinstparteien, die am Ende nur auf 0,1 oder 0,3% der Stimmen kommen. Das gibt's ja auch. Die fassen wir sozusagen in Dokumentationsformaten zusammen. Und übrigens haben sie auch ein Recht darauf, bei den Wahlspots vertreten zu sein, um sie so in ihrer Programmatik auch medial überkommen zu lassen.
Also die Sender sagen, es gibt nicht nur diese Wahlspezialformate, sondern es gibt ganz viele Formate und da gibt es genügend Fläche, auch für die Parteien, die noch nicht im Parlament vertreten sind. Trotzdem in diesen Spitzenrunden vor der Wahl, da fehlen Sie dann, Frau Reuschenbach. Zahlt das eigentlich ein bei denen, die ohnehin wenig Vertrauen haben in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Ja, das ist schwierig, da jetzt eine Korrelation herzustellen. Was man schon sagen kann, was wir wissen aus der Wahlforschung oder man könnte auch sagen aus der Wahlkampfforschung, je näher so ein Wahltag rückt, desto mehr nehmen die Menschen überhaupt wahr, dass so eine Wahl stattfindet. Ich glaube, da kann man auch so ein bisschen selbstkritisch mal sein, sowohl die Politikwissenschaft, aber gerne auch der Journalismus oder der Politikjournalismus. Wir alle, wir wissen natürlich immer schon mit Monaten im Voraus, da wird gewählt und wer tritt da an und um was geht's. Aber ganz viele Menschen nehmen eben Wahlen und dass Wahlen stattfinden relativ kurzfristig wahr. Und wir wissen auch, das hat sich vor allem etabliert mit den Forschungen rund um die TV-Duelle, also auf der nationalen Ebene vor den Bundestagswahlen, dass solche Auseinandersetzungen der Spitzenkandidierenden durchaus auf Interesse stoßen und auch dazu geeignet sind oder von, man muss es sagen, von Bürgerinnen und Bürgern als geeignet wahrgenommen werden, um sich ein Bild zu machen von Parteien, von ihrer Programmatik und natürlich auch von ihren Spitzenkandidierenden. Insofern würde ich vielleicht zwei Punkte machen. Ich bin ganz bei Ihnen, Herr Frey, dass man diese abgestufte Chancengleichheit unbedingt in der Gesamtheit dessen, was die Sender an Berichterstattung leisten, sehen muss. Und Sie haben ganz wichtige Punkte, finde ich, angesprochen. Wahlwerbespots, individuelle Formate, auch Nachrichtenberichterstattung, wo wir, ich hatte das kurz nachgeschaut für die Sendung, zum Beispiel sehen konnten, dass allein in den Talk-Formaten von ARD und ZDF das Bündnis Sarah Wagenknecht in diesem Jahr, also jetzt in den ersten 4 Monaten, auch seit Gründung dieser Partei, schon 9-mal vertreten war.
Ich würde ein bisschen Salz sozusagen noch in die Wunde streuen, Frau Reuschenbach.
Geben Sie mir noch einen Punkt, dann gerne mit Salz. Ja. Was ich aber eben schon sagen würde, ist, also obwohl diese Breite und Gesamtheit der Berichterstattung da ist, dass wir eben wissen, dass gerade solche direkten Runden der Spitzenkandidierenden unmittelbar vor den Wahlen wirklich einen hohen Informationsgehalt haben für viele Menschen mit Blick auf ihre Wahl und die Wahlentscheidung. Und da kann man natürlich, und ich will gar nicht jetzt für das Bündnis Sarah Wagenknecht hier opponieren, aber ich würde dafür opponieren wollen, für das, was Sie selbst eben gesagt haben. Es wäre ganz gut, wenn diese Regeln da sind, aber wenn sie dann eben auch stringent angewendet werden. Und das ist natürlich, Herr Krebers, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, zumindest potenziell ein Risiko dafür, dass Menschen Vertrauen verlieren oder ohnehin schon zweifelnde Menschen, womöglich wie auch unser Hörer ja wohlgemerkt, sagen, naja, irgendwie habe ich das Gefühl, da stecken Strategien dahinter, das will ich gar nicht unterstützen. Ich glaube, dass das nicht so ist. Aber dass das Risiko damit verbunden ist, das sehe ich schon.
Ich würde gerne, Herr Krebers, noch mal eine Bemerkung von Ihnen ganz zu Anfang aufgreifen. Sie sagten ja, der Hörer, der unser Gespräch jetzt begleitet und provoziert hat, hat sich geärgert. Ich würde sagen, das ist erstmal eine gute Emotion, ja, weil es doch zeigt, das ist ein Stück Engagement für die Demokratie und ein Stück Teilhabe. Aber wir müssen doch auch im Blick haben, dass sich vielleicht auch die anderen ärgern, wenn hier keine Regeln in Geltung gebracht werden oder wenn man so einer bestimmten Stimmungslage nachgibt. Also nicht nur das BSW hat Anhänger, sondern auch andere haben Anhänger und die sagen, wieso sind die eigentlich dabei? Die haben sich das ja noch gar nicht verdient. Und das ist schon ein Punkt, auf den ich gern schon nochmal, ich habe gesagt, Salz in die Wunde streuen, Frau Reuschenbach, eingehen würde. Womit hat die BSW sich das eigentlich verdient? Mhm. Doch in erster Linie mit der Popularität von Sarah Wagenknecht. Nicht mit irgendeiner Programmatik. Also ich glaube, dieses europapolitische Programm ist ziemlich dünn. Der BSW ist eine abgespaltene Partei, die bisher keine demokratische Legitimation hat. Nicht in Europa, nicht im Bundestag, nicht in Länderparlamenten. Mhm. Das kommt jetzt alles. Ich finde, gemessen daran sind die schon sehr präsent. Und ich habe mich manchmal gefragt, wieso sitzen die jetzt eigentlich dabei? Also das ist eine Art Rückgriff auf eine früher erworbene Legitimation in einer Partei, von der man sich distanziert und von der man sich abgespalten hat. Also das finde ich eine gar nicht so einfache Legitimation dafür zu sagen, jetzt müssen wir unbedingt dabei sein.
Da würde ich ganz kurz den Hörer Paul schon einmal noch mal zu Wort kommen lassen, denn der sieht ja inhaltliche Punkte, weswegen er sich bei dieser Partei mehr repräsentiert fühlt als bei anderen, etwa beim Thema Waffenlieferungen in die Ukraine, die er so da besser durchargumentiert sieht als bei SPD, Grünen und anderen Parteien. Und er sagt, es drängt sich bei mir der Eindruck auf, dass die etablierten Parteien bewusst bevorzugt behandelt werden in solchen Runden und eine mögliche politische Konkurrenz klein gehalten werden soll. Zitat Ende. Da entsteht also ein Misstrauen.
Ich würde das nicht Misstrauen nennen, sondern ich würde sagen, ja, wir müssen im Kopf behalten und die Regel behalten, wer ist eigentlich schon im Parlament und wer ist noch nicht. Und ab dem Moment, wo die Wahl passiert ist, wird das BSW dann auch drin sitzen. Und übrigens, andere werden nicht mehr dabei sein. Das ist ja doch relativ wahrscheinlich, dass bei den Landtagswahlen, bei der Bundestagswahl auch bestimmte Parteien nicht mehr repräsentiert sein werden. Und die werden sich auch ärgern und ihre Mitstreiter und Sympathisanten und Mitglieder, dass sie plötzlich nicht mehr dabei sind. Also diese 5%-Hürde in den deutschen Parlamenten und wie ich jetzt gelesen habe, auch bei der nächsten Europawahl in 5 Jahren, ist schon ein Maßstab, der als Orientierung lohnt.
Ja, ich bleibe doch noch mal dran, lieber Herr Frey.
Ja.
Und zwar, also ich, wie gesagt, möchte mir gar nicht zu eigen machen, jetzt im konkreten Fall dafür zu plädieren, dass das Bündnis Wagenknecht eingeladen werden müsste in diese Runde. Ich habe ja eingangs schon gesagt, ich glaube, dass man das in der aktuellen Situation, und zwar genauso, wie Sie es gerade getan haben, auch gut argumentieren kann. Aber ich würde schon sagen, ich will jetzt nicht sagen, das Thema fällt uns ja regelmäßig auf die Füße, aber die Situation, wie sich unser Parteiensystem entwickelt, deutet schon an, dass wir uns auch in der Zukunft mehr mit diesen Fragen auseinandersetzen werden müssen. Und jetzt kann man sagen, gerade für das Bündnis Wagenknecht, glaube ich, gibt es noch eine Besonderheit. Sie haben es angesprochen, da sind viele Prominente, Sarah Wagenknecht vorneweg, Vertreterinnen und Vertreter dabei, die ursprünglich mal für eine andere Partei in den Deutschen Bundestag eingezogen sind. Und dann
und die daraus und auch aus ihrer persönlichen Prominenz sozusagen ohnehin, ich sag mal, überproportional eingeladen werden, obwohl ihre Partei diese demokratische Legitimation noch nicht hat.
Ja, also wie gesagt, da bin ich bei Ihnen. Jetzt haben Sie aber gerade auch die Landtagswahlen in Ostdeutschland angesprochen. Da, also würde ich zumindest jetzt prognostizieren, werden wir nochmal auf eine andere Art diese Auseinandersetzungen bekommen. Denn anders als jetzt für die Europawahl haben wir ja da die Situation, dass in Thüringen, Brandenburg und Sachsen die Umfragen, Sie haben eben auf die Schwierigkeit auch im Umgang mit solchen Umfragen gesprochen, oder hingewiesen, werden wir aber sehen, dass da durch die Umfragen ein deutlich größerer potenzieller Wahlerfolg zu sehen ist. Und was mich jetzt interessieren würde, ist dann die Frage, wenn wir jetzt sagen, okay, die sind nicht vertreten im Europäischen Parlament bislang etc. und deshalb müssen sie nicht in solchen Runden dabei sein. Und dann ist die erste Inkonsequenz, dass sie in Einzelnen dann doch dabei sind. Also Herr Krebers, Sie hatten ja auf den Unterschied zwischen ARD und ZDF da auch hingewiesen. Aber ist das dann das, was durchgehalten wird, in Anführungszeichen, auch für die Auseinandersetzungen im Herbst? Und geben Sie mir eine Frage auch, die ich gern zu Ihnen nach Mainz schieben würde. Würden Sie sich das wünschen? Würden Sie sagen, dann muss eigentlich das in der Konsequenz auch im Herbst so sein, weil die Partei sitzt in keinem der 3 Landtage, die zur Wahl stehen?
Ich würde sagen, man muss einen Unterschied machen und vielleicht auch kommunikativ klarer machen. Welches ist die, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, repräsentative Runde der Parteien, die in den Parlamenten schon vertreten sind? Mhm. Und welche sind die Runden, wo auch andere die Chance haben, sich sozusagen vorzustellen? Mhm. Da gibt es ja unterschiedliche Sendungskonzepte. Deshalb ja auch der Pluralismus sozusagen, den wir auf dem Schirm wahrnehmen. Und ich habe alles Verständnis dafür, wenn das Publikum draußen das nicht so richtig versteht. Es ist ja auch so, dass nicht immer alle alles sehen. Und insofern hier zu einem Stück Klarstellung zu kommen, nach welchen Kriterien man einlädt und wer deshalb dabei ist oder auch nicht dabei ist, das kann sicher nicht schaden.
Wäre es vielleicht eine Idee, im Zuge eines sich ausdifferenzierenden Parteiensystems mit immer neuen Parteien dieses Prinzip doch nochmal anzupassen? Man nimmt alle im Parlament vertretenen Parteien plus diejenigen, die in drei repräsentativen Umfragezyklen hintereinander über der 5%-Hürde stehen. Wäre das eine Möglichkeit?
Ja, also es wäre bestimmt eine. Also ich werbe ja hier gerade so ein bisschen dafür, überhaupt erstmal Möglichkeiten zu denken. Und das könnte eine sein. Jetzt, Herr Frey hat angesprochen, wir werden auch bei der nächsten Europawahl dann erstmal solche Sperrklauseln haben. Insofern haben die haben ja eine gewisse Belastbarkeit, eine Tradition. Das wäre ein Maßstab, mit dem man arbeiten könnte. Man könnte es auch weniger statisch halten und sagen, wir haben unterschiedliche Formate in der Berichterstattung, mit denen man sozusagen beidem gerecht wird. Also wir haben ja auch noch nicht, seitdem es diese direkten Duelle oder Trielle gibt, gleichzeitig auch die Runde der kleineren Parteien. Das ist ja auch eine Entwicklung, die erst über einige Jahre hinweg sich etabliert hat, dass es also sozusagen eine Art zweite Runde gibt, neben den Spitzenkandidierenden zum Beispiel bei der nationalen Ebene, also vor den Bundestagswahlen. Ich glaube, da ist viel Potenzial drin und insofern geht es, glaube ich, gar nicht so sehr um ein richtig und ein falsch, sondern um die Idee, wie könnte man es angesichts der Situation eben noch besser machen. Und ich würde schon sagen, dass diese Inkonsistenz, dass man da in verschiedenen Redaktionen, Chefredaktionen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt, dass das zumindest Irritationen oder Schwierigkeiten auslösen kann bei Zuschauerinnen und Zuschauern. Und dann würde ich sagen, ist das, was dann umso mehr gebraucht wird, eine Erklärung, wie das denn sein kann.
Frau Reuschenbach, Sie sprechen von Inkonsistenz. Ich würde von Pluralismus sprechen und davon, dass Journalismus gerne eben immer so ist. Also ehrlich gesagt, wir stimmen ja auch nicht ab zwischen FAZ und Süddeutscher Zeitung, was der Aufmacher ist und welches Schmuckbild gezeigt wird. Und da könnte man ja auch sagen, ja, nach welchen Kriterien arbeiten die eigentlich? Und
aber Moment, jetzt, also dann, da muss ich jetzt dann doch auch nochmal einhaken. FAZ und Süddeutsche Zeitung sind ja jetzt nur nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk.
Ja, aber also, das bedeutet ja nicht, dass wir gleichgeschaltet sind, nein, und alle das Gleiche
um
machen
Gottes
müssen.
Willen. Nein, also das ja nicht. Aber ich, also Sie haben ja selber gesagt, Sie finden es an sich sinnvoll, dass es Regeln gibt, ne? Dass man irgendwas hat, woran man sich auch so ein bisschen orientieren und entlang handeln kann.
Und dass man sie erklärt.
Genau. Und da würde ich, also das war ja mein Punkt zu sagen, ich kann mir vorstellen, und die Hörermail ist ja erstmal geeignet zu sagen, okay, das könnte unter Umständen als Inkonsistenz wahrgenommen werden. Und um das zu vermeiden oder überhaupt diesen Eindruck auch zu widerlegen, den ich ausdrücklich nicht teile, dass da Parteien bevorzugt würden oder dergleichen, finde ich, könnte man dann aber doch das, was Sie gerade mit dem Begriff des Pluralismus beschrieben haben, vielleicht doch besser oder mehr erklären. Denn ich glaube, anders als Sie und ich, ist für die meisten Menschen die Frage, wie so eine Redaktion arbeitet und wie man Entscheidungen trifft vor einer Sendung. Und weiß ich nicht, ich sag jetzt mal salopp, ob Sandra Maischberger und Louis Klamroth dann sich auch abstimmen, wer eigentlich wen wie oft zu Gast hat oder so. Fürs ZDF könnten wir es genauso formulieren. Ich glaube, das ist ja für die allermeisten Menschen eine Blackbox.
Absolut.
Dann öffnen Sie uns doch mal diese Blackbox, Herr Frey. Wie frei sind Sie da in den redaktionellen Entscheidungen vor einer solchen Wahl und welche Absprachen gibt es da?
Gott sei Dank total frei. Also da gibt es keinen Druck von außen. Aber natürlich haben sich bestimmte Traditionen auch etabliert. Zum Beispiel die Tradition bei der Berliner Runde, wo klar ist, wer daran teilnimmt und wer daran nicht teilnimmt. Ich bin Ihnen aber, Herr Krebers, noch eine Antwort schuldig auf Ihre Frage nach einer Erweiterung der Regel, um die Umfragen mit einzubeziehen. Ich finde das nicht uninteressant und würde das auch nicht abstreiten wollen, dass da vielleicht ein Lösungsansatz liegt, will aber schon sagen, gerade da, wo es eng wird, also knapp unterhalb der 5%-Klausel, gibt es ja oft auch sehr unterschiedliche Umfragen. Das heißt, so eine Regel würde dann auch einen Mechanismus sozusagen beinhalten müssen. Welche Umfragen berücksichtigt man? Bildet man dann einen Mittelwert? Welcher Wert muss erreicht werden, um die Repräsentanz sozusagen zu garantieren? Also das setzt dann ein noch elaborierteres Regelwerk voraus, als wir es jetzt schon haben.
Hm. Noch einmal zu den Vorwahlsendungen. Herr Frey, bei den Parteien sitzen ja auch Menschen, die Strichlisten führen, wie oft wer wo eingeladen war. Und dann greift man vielleicht auch mal zum Telefon. Wie oft kommen diese Beschwerden dann auch und der Druck, dass man sich anders, besser repräsentiert fühlen möchte?
Natürlich sind Wahlkämpfe immer Zeiten von besonderer Nervosität, sage ich mal. Und dann landet auch mal so ein Telefonat beim Chefredakteur oder vielleicht bei der Chefredakteurin, meiner Nachfolgerin Bettina Schausten. Aber ich kann nur sagen, es ist viel weniger geworden, als ich das in den 80er, 90er Jahren als Redakteur erlebt habe. Aber natürlich, Politik ist Kampf. Politik ist auch Kampf um Repräsentation im öffentlichen Raum und in Fernsehsendungen. Und insofern muss man das dann auch hinnehmen.
Paul aus Berlin, unser Hörer, sieht eine Diskursverengung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn etwa der Ukraine-Krieg vor allem innen- und parteipolitisch diskutiert wird, wenn in Diskussionsrunden fast alle Pro-Waffenlieferungen sind oder wenn jetzt eben das BSW nicht eingeladen wird, das bei diesem Thema eben eine andere Position vertritt. Sehen Sie diese Diskursverengung, von denen Paul schreibt, Frau Reuschenbach?
Ja, ich finde, also das ist wirklich ein ganz anderes Feld. Ne? Das eine ist, haben wir jetzt diskutiert, so eine Frage von Repräsentation, von Regeln, die gelten, von der Frage, wer muss was senden, wer ist wie frei. Und jetzt sprechen wir ja über was ganz anderes. Und da würde ich tatsächlich sagen, haben wir eine Schieflage in der Debattenkultur, weil dieser Vorwurf, es gäbe eine Diskursverengung, ganz schnell verbunden wird mit, man darf hier in Deutschland bestimmte Dinge nicht mehr sagen. Und wir sehen das auch in Zahlen. Wir sehen, es gibt eine steigende Zahl von Menschen, die das stützen, die sagen, das ist so, ich empfinde das so. Wir wissen aber auch, jetzt gerade aus Umfragen, aus der Meinungsforschung der ersten Monate, jetzt in 2024, dass insbesondere die Anhängerinnen und Anhänger der AfD und auch des Bündnis Sarah Wagenknecht diese Position teilen. Also deutlich mehr als in den Anhängerschaften der anderen Parteien. Und ich würde sagen, wir haben Meinungsfreiheit. Man darf hier in diesem Land unglaublich viel sagen. Und wenn, Herr Frey, Sie haben ja eben schon die Popularität von Sarah Wagenknecht angesprochen. Wenn man sich anschaut, dass Frau Wagenknecht eine Demonstration mit, ich glaube, 15.000 Menschen vor dem Brandenburger Tor für Frieden und gegen Waffenlieferungen veranstaltet hat, dass sie in zahlreichen Talkshows, Sendungen, auch schon vor Gründung der Partei, also der Ukraine-Krieg dauert ja schon eine ganze Weile länger, diese Position hat stark machen können, wie auch viele andere, dann kann man nicht davon sprechen, dass diese Positionen nicht repräsentiert sind. Das würde ich wirklich zurückweisen und ich glaube, wenn man sich die Mühe machte, das empirisch zu erheben und durchzuzählen, dann würde man das damit auch unterstützen können. Aber
ja, der Paul macht es natürlich fest an diesen Vorwahlsendungen, wo das BSW nicht drin ist, ja, und sieht das dann als Indiz für diese Diskursverengung.
Ja, aber also da würde ich auch widersprechen, denn also die Vorwahlsendungen sollen ein Informationsangebot sein in der großen Breite. Ja, aber wenn wir über so ein Thema wie Waffenlieferungen sprechen, dann ist das ja kein spezifisches für die Europawahl. Das ist ein Thema seit 2 Jahren. Und ich würde unserem Hörer an einer Stelle zusprechen. Und zwar, das war der Gedanke, der gerade an meine Ausführungen noch anschließen sollte, dass wir nicht die Situation haben, dass diese Positionen nicht repräsentiert sind. Aber ich glaube, wir haben schon, und das vielleicht sogar zu Beginn des Krieges deutlich mehr, als es jetzt der Fall ist, die Situation gehabt, dass die Frage im Raum steht, wie reagiert man auf solche Positionen? Also erkennt man solche Positionen, zum Beispiel eben die Forderungen nach Friedensverhandlungen oder am Ende der Waffenlieferung, erkennt man die als legitime, aushaltbare, vielleicht als Zumutung wahrgenommene, aber eben legitime Position im Diskurs an? Oder ist man halt schnell dabei zu sagen, wer das Ende von Waffenlieferungen fordert, der wird dann gleich, der Begriff ist ja inzwischen auch breit diskutiert, als Putin-Knecht oder anderes diffamiert. Und da, glaube ich, haben wir schon gesehen, und da ist der Ukraine-Krieg auch nicht das erste Thema in den letzten Jahren, dass wir sehr schnell geworden sind, und zwar alle Seiten, andere zu moralisieren, zu diskreditieren und nicht mehr gut darin sind, auszuhalten, dass auch diese Positionen Teil des legitimen Diskursspektrums sind.
Ich finde aber, dass gerade dieses Beispiel sehr klar macht, dass es dem BSW hier nicht um die Inhalte geht, sondern ganz einfach um die taktische Frage, bin ich repräsentiert oder bin ich nicht repräsentiert? Weil die Frage eines Widerstands gegen die Waffenlieferung aus Deutschland wird ja von den Linken ganz genauso gesehen. Vielleicht ist Sarah Wagenknecht eine profiliertere Sprecherin, was die Position angeht. Aber wenn ich mir die Wahlplakate der Linken angucke, geht es genau darum. Also es ist nicht die Frage, ob die Position vorkommt, sondern es ist die Frage, ob Sarah Wagenknecht und ihre neuen Leute in dieser Partei vorkommen. Also ich finde, hier ist ein ganzes Stück Heuchelei auch unterwegs. Und mir kommt dieser Begriff Diskursverengung, das klingt ja jetzt sehr wissenschaftlich, das kann man natürlich akzeptieren, ja. Aber oft sagen ja Leute, man darf das nicht mehr sagen. Und das sind dann diejenigen, die eigentlich in der Minderheit sind, die nicht ertragen, in der Minderheit zu sein und sich einer Mehrheit beugen zu müssen. Beim Thema Ukraine-Krieg hatte die Ampelkoalition ja bisher stabile Mehrheiten, sowohl im Parlament und auch in den Umfragen. Das bröckelt, glaube ich, jetzt ein bisschen. Aber über mehr als 2 Jahre war es ganz klar, dass die Deutschen das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung plus die Lieferung der Waffen aus dem Westen unterstützt haben. Da kann man natürlich sagen, das ist nicht meine Meinung und ich bin dagegen und das ist nicht okay und es führt uns in den Krieg. Kann ich intellektuell nachvollziehen. Aber es ist nicht so, dass hier eine Minderheitsmeinung unterdrückt würde. Eines will ich noch sagen und ich weiß, dass das, Frau Reuschenbach, ich glaube, da sind wir uns auch einig beim Thema Diskursverengung. Und es ist sicher merkwürdig, wenn ein Journalist das sagt. Aber ich finde, es darf nicht alles gesagt werden in Deutschland. Also ich erinnere an das Urteil gegen Höcke, der mit der Parole alles für Deutschland, ich sag mal, gespielt hat. Und ich halte es für einen zivilisatorischen Fortschritt dieses Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es bestimmte völkische, nationalistische, rassistische Parolen aus dem öffentlichen Raum verbannt hat. Und daran müssen wir uns auch halten. Wir müssen auch das vielleicht besser erklären, damit es nicht wie eine Zensur wirkt. Ja, warum sollten wir das nicht mehr sagen? Aber natürlich gibt es rote Linien, die in der Öffentlichkeit, auch im öffentlichen Rundfunk, auch in der Presse nicht überschritten werden sollten. Und die sind definiert mit den Begriffen Antisemitismus, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit.
Da würde ganz sicher auch unser Hörer mitgehen, denn das Zitat, was ich Ihnen jetzt vorlese, das ist natürlich nicht im Zusammenhang mit der AfD gefallen. Aber er sagt, er habe den Eindruck, Zitat, dass Journalisten auch bestimmten Zwängen, beispielsweise der Linie der Chefredaktionen und einem gewissen Anpassungsdruck eines medialen Mainstreams, Stichwort Haltungsjournalismus, in einer für Qualitätsjournalismus ohnehin schwierigen Zeit ausgesetzt sind. Anführungszeichen oben. Herr Frey, ist da was dran?
Ja, also ich kann nur sagen, dass mir das Wort Haltung beim Thema Journalismus immer ein bisschen suspekt war, weil Haltung dann häufig eine Nähe, vielleicht nicht mal zu bestimmten Parteien, aber zu bestimmten Fragen sozusagen bedeutet. Also über Klimafragen wird dann überhaupt nicht mehr diskutiert, sondern da ist sozusagen klar, auf welcher Seite man klimapolitisch steht. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt viele andere Haltungen, die mittlerweile sozusagen natürlich auch ins journalistische Milieu vorgedrungen sind. Und da finde ich, unsere primäre Haltung soll die sein, Diskursräume offen zu halten und vor allem das Prinzip offen zu halten, dass es immer Alternativen gibt und dass man politische Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten können muss und dass wir am Ende sozusagen Zulieferer für die Demokratie und für Mehrheitsentscheidungen sind.
Frau Reuschenbach, Anpassungsdruck eines medialen Mainstreams, beobachten Sie den?
Ich bin da schon in weiten Teilen bei dem, was Herr Frey gerade beschrieben hat. Ich wünschte mir häufig, dass wir einfach besser oder mehr Einblick geben können in die Zwänge, die es so gibt. Denn es ist ja nicht nur die Frage nach sozusagen Handwerk versus Haltung. Also was dominiert denn da im Qualitätsjournalismus oder in welche Richtung geht das? Sondern es ist ja auch eine Frage von enormem Druck durch die wirklich enorme Schnelligkeit des Mediensystems, durch natürlich digitale Medien, soziale Netzwerke, die Qualitätsjournalismus und seine Art zu arbeiten enorm herausgefordert haben in den letzten Jahren. Und allein die Tatsache, ich meine, das ist so ein oft bemühtes Bild, aber ich glaube, man muss es immer wieder in Erinnerung rufen, dass heute jeder Sender und Empfängerin sein kann durch eben diese Digitalisierungsentwicklung und diese Gatekeeper-Rolle eben einfach auch nochmal ganz anders zur Diskussion stand und steht, hat enorm viel verändert. Aber ich würde auch sagen, dass wir entschieden, und da bin ich bei Ihnen, Herr Frey, Sie haben es angedeutet, ob wir uns da einig sind, das sind wir. Wir müssen entschieden dagegen halten, dass gesagt wird, man kann hier vermeintlich Dinge nicht sagen, sondern im Gegenteil, ich finde wirklich, wir sehen gerade in der Berichterstattung, was alles sagbar ist. Und dadurch erst definiert sich ja auch das, was Sie eben beschrieben haben, nämlich die Grenzen, was nicht mehr sagbar ist. Ja, also das sind sozusagen die wechselseitigen Folien zueinander. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir das nicht ausreichend sehen oder dass es nicht ausreichend gesehen wird, wie weit wir Meinungsfreiheit eben auch genießen wirklich. Und dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr Sensibilität entwickeln muss, eben für die Frage, also es gibt ja diese Schlagzeile, kein Recht auf Sendezeit, ne, dass man schon sagt, es gibt unglaublich viel, aber es muss nicht immer alles überall sichtbar werden.
Ich will vielleicht noch mal so eine Anekdote aus dem persönlichen Bereich erzählen. Also mir hat jemand kürzlich berichtet, er sei Taxi gefahren und der Taxifahrer sei, der Gast war übrigens kein Journalist, eben hätte auch gesagt, also man darf ja überhaupt nicht mehr alles sagen. Und der Gast sagte dann, dann sagen Sie mir doch mal ein Beispiel, was Sie nicht mehr sagen dürften. Mhm. Und da geriet er plötzlich in tiefes Schweigen und es fiel ihm eigentlich gar nichts Richtiges ein. Ich will damit sagen, dass wir vielleicht diesem Narrativ auch nicht immer folgen dürfen und dass wir es vor allem nicht so moralisch aufladen dürfen, sondern dass wir dann mal gegenfragen, was möchtest du eigentlich sagen? Was liegt dir so am Herzen? Und da bin ich sicher, dass ein Großteil der Positionen, die dann gesagt werden, sich im demokratischen Spektrum bewegen. Ja? Mhm. Dass Leute wirklich sagen, also die Juden müssen wieder raus aus Deutschland, das wird nicht häufig vorkommen. Aber wenn es vorkommt, dann müssen wir energisch widersprechen.
Es geht wahrscheinlich mehr um die automatischen Erregungen, die oft nach strittigen Zitaten dann kommen, wenn Herr Merz Vergleiche zieht mit Zahnarztbesuchen und Terminen. Diese Erregungswellen, die sind es vermutlich, die manche als das empfinden.
Ja, wobei man von professionellen Sprechern vielleicht auch professionelle Äußerungen erwarten kann.
Ich würde gerne zum Schluss nochmal auf die Europawahl zurückkommen. In Ihrer letzten Kolumne hier in Deutschlandfunk, da haben Sie, Herr Frey, an das TV-Duell der Spitzenkandidaten im letzten Europawahlkampf erinnert, Manfred Weber, CSU, und Franz Timmermans von den Sozialdemokraten. Sie haben das im ZDF moderiert. Viel auch journalistischer Aufwand dafür, dass am Ende keiner von beiden Kommissionspräsident wurde, sondern Ursula von der Leyen. Welchen Schaden hat das angerichtet?
Ja, das war ja so eine Art simulierte Wahl. Also klar, die Spitzenkandidaten sind vorgeprescht. Das Europaparlament hat sich da einen Raum genommen, der in der Verfassung der EU so gar nicht vorgesehen war. Und dann hat Macron und haben die Regierungschefs auf brutalstmögliche Weise sozusagen den Wählern gezeigt, dass nicht sie bestimmen, sondern dass die Regierungschefs, dass das Hinterzimmer bestimmt. Ich glaube schon, dass das Schaden für die Glaubwürdigkeit des demokratischen Projekts Europa herbeigeführt hat. Und wenn ich mir ehrlich gesagt die Runden und die Werbung heute angucke, dann finde ich, merkt man das auch, dass sozusagen die persönliche Zuspitzung, um wen geht's hier eigentlich, und das ist doch der Kern der Wahlen, fehlt.
Das war ein Machtkampf zwischen Parlament und Rat, der hier auch auf dem Rücken der Medien ausgetragen wurde?
Ja, das kann man so beschreiben. Und natürlich sind die Medien ein Stück weit mitgegangen, weil Personalisierung auch zu unserem Geschäft gehört. Aber ich habe es als Demokratisierungsbeitrag für Europa verstanden und der ist enttäuscht worden.
Was muss öffentlich-rechtlicher Rundfunk tun, Frau Reuschenbach, um Menschen wie Paul, für Menschen wie Paul überzeugend zu bleiben in diesen Wahlkampfzeiten?
Also ich glaube, einen Beitrag haben wir geleistet mit dieser Sendung hier. Und das wäre auch meine erste Antwort. Ich habe den Eindruck, wir brauchen, auch weil sich Gesellschaft fragmentiert, nicht nur das Parteiensystem, das ist ja ein Wechselspiel. Wir brauchen Formate, in denen solche Sorgen, Zweifel, Ärger und Herr Frey hat es eben gesagt, ist eigentlich produktiv, so eine Emotion zu haben, wo die produktiv aufgegriffen werden und wo Menschen sich mit diesen Fragen, die sie ja auch haben, also es geht gar nicht nur um Unmut, sondern auch wirklich darum, Dinge verstehen zu wollen oder Einblicke bekommen zu wollen, wo sie sich gewertschätzt fühlen. Ich glaube, wenn wir davon noch mehr hätten, das wäre toll. Das fände ich auch schön, wenn auf diese Art auch wieder Diskursräume und Dialoge neu entstehen können. Und ganz konkret für die Wahlkampfzeit oder für all diese Fragen, insbesondere der Gestaltung solcher Vorwahl, Berichterstattung würde ich mir wünschen, dass man solche Debatten wie die jetzt um das BSW zum Anlass nimmt, eben auch zu reflektieren, zu diskutieren, so wie wir es heute hier getan haben und zu fragen, wie zeitgemäß einerseits sind Regeln, sind Prinzipien, die man sich gegeben hat, wie müssen sie sich womöglich weiterentwickeln, aber eben insbesondere auch, wie transportieren wir sie? Und das ist ja nicht nur eine Aufgabe von Journalismus, es ist auch eine Aufgabe von Politik, auch ich würde sagen von Wissenschaft, diese Dinge noch besser zu erklären, transparent zu machen und damit im Idealfall ein besseres Verständnis zu erzeugen dafür, wie solche Vorwahlberichterstattungen ablaufen.
Herr Frey, Ihre Erkenntnis aus diesem Gespräch?
Ja, wir müssen den Diskurs auch aus dem fachlichen Raum sozusagen von Kulturprogrammen hinausführen und breiter werden. Und am besten natürlich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, Hörerinnen und Hörer mit einbeziehen und Formate entwickeln, wo wir uns mehr stellen, unsere Entscheidungen begründen und auch zuhören. Das wäre prima, wenn es dafür noch systematischere Räume gäbe.
Danke, Julia Reuschenbach, Parteien- und Wahlforscherin an der Freien Universität Berlin. Danke auch an unseren Deutschlandfunk-Kolumnisten und früheren ZDF-Chefredakteur Peter Frey und an Paul aus Berlin für seine Frage an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Paul wollte nicht in diesem Podcast auftreten. Wir kommen aber sehr gerne mit euch direkt ins Gespräch. Was fällt euch auf? Was ärgert euch zunehmend? Was muss sich ändern in den Medien? Schreibt uns an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Ich bin Martin Krebers. Alles Gute, auf bald.